Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und bei uns geht es heute um Selbstregulation. Eine Fähigkeit, die dazu führt, dass man zum Beispiel empathischer ist oder sachlich über Meinungsunterschiede diskutieren kann. Soll ja nicht mehr so oft vorkommen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sagt, dass diese Fähigkeit gerade bei Kindern verloren geht und fordert deswegen in Schulen und Kitas mehr dafür zu tun. Wie das klappen soll, das gibt's heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Den ganzen Tag berichten wir ja hier im Deutschlandfunk schon über die TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Und der ein oder andere Zuschauer wird dabei wahrscheinlich eine Fähigkeit vermisst haben, über die wir jetzt sprechen wollen. Die sogenannte Selbstregulation, also die Fähigkeit, sich gegenseitig zuzuhören und auch ausreden zu lassen, aber auch den Standpunkt des Gegenübers wahrzunehmen. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina hat sich zum Ziel gemacht, diese Fähigkeiten bei Kindern stärker zu fördern. Denn sie helfen, siehe heute Nacht beim TV-Duell, auch im Erwachsenenalter. Und über diese Selbstregulation kann ich sprechen mit Ulrich Trautwein, Professor für empirische Bildungsforschung an der Uni Tübingen und auch Mitglied der Arbeitsgruppe, die sich für die Leopoldina mit dem Thema Selbstregulation bei Kindern beschäftigt hat. Schönen guten Tag, Herr Trautwein.
Guten Tag.
Ich habe das Konzept ja der Selbstregulation gerade etwas verkürzt dargestellt. Was würden Sie denn da noch ergänzen?
Letzten Endes ist es tatsächlich so, das Konzept der Selbstregulation ist relativ breit. Das sorgt aber auch dafür, dass man im Prinzip sagen kann, das ist ein wunderbarer Ansatzpunkt, um bei einer ganzen Reihe von Herausforderungen, mit denen wir gerade zu tun haben, etwas machen zu können. Also beginnen von Aspekten der Gesundheitsvorsorge bis emotionale Kontrolle, das, was Sie angesprochen haben, sich gegenseitig auch aussprechen zu lassen, nicht zu reagieren mit übertriebenen Emotionen, bis hin zum selbstregulierten Lernen, also zu wissen, wann man wie was lernen soll und wie man sich das auch schafft, sich abzuschirmen gegenüber irgendwelchen anderen Anreizen.
Selbstregulation kann ja auch zu einer gewissen Resilienz führen. Wovor kann es denn zum Beispiel konkret schützen, im Kindes- und Jugendalter vor allen Dingen?
Also was wir gerade sehen, ist ja eine Krise der Kindheit und bei den Jugendlichen. Wir sehen sowohl bei psychischer Gesundheit große Herausforderungen auf die Kinder zukommen. Wir haben die Situation, dass Dinge wie Kriege, Klimakrise etc. zu Belastungen bei Kindern führen. Aber wir sehen auch, dass die Kinder und Jugendlichen bei schulischen Herausforderungen nicht mit den Leistungen antworten können, wie wir sie gerne haben wollen. Und die Selbstregulationskompetenzen sind tatsächlich Kompetenzen, die bei all diesen Herausforderungen helfen können, die einerseits helfen können, dass erst einmal überhaupt keine Probleme auftauchen, zum anderen aber tatsächlich auch, wenn Herausforderungen da sind, angemessen zu antworten auf diese Herausforderungen. Und in der Tat ist es so, Kinder, Jugendliche, die sich relativ gut selbst regulieren können, die können auch besser damit umgehen, wenn etwas Unerwartetes kommt.
Ich gehe mal davon aus, dass man das dann auch ähnlich aufs Erwachsenenalter übertragen kann. Aber welche Fähigkeiten kommen denn da sozusagen noch dazu im Erwachsenenalter, die man im Kinder-Jugendalter vielleicht noch gar nicht so sehr braucht oder hat?
Also es ist tatsächlich so, dass es gut ist, die Selbstregulationsfähigkeiten im Kindes- und Jugendalter zu erlernen. Dort ist die Phase, wo das immer wichtiger wird. Es ist natürlich auch ein Thema noch im Erwachsenenalter, also Alkoholmissbrauch, andere Süchte. Auch da ist es natürlich ein Thema und auch dort ist es sehr, sehr wichtig, dass man an seinen Selbstregulationskompetenzen arbeitet. Es ging explizit darum, dass man sagt, in den Bildungsinstitutionen, da haben wir alle Kinder und Jugendlichen. Und da besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass die Gesellschaft den Kindern und Jugendlichen die Kompetenzen zur Verfügung stellt, die sie wirklich brauchen, die für ein Spektrum von Situationen einfach hilfreich sind. Und wir haben dabei auch explizit gesagt, dass man früh anfangen muss. Also als Bildungseinrichtung ist explizit eben auch der Bereich der Kindertageseinrichtungen definiert. Gerade dort sehen wir auch, dass Schülerinnen und Schüler sehr davon profitieren, wenn sie einerseits Struktur erleben, gleichzeitig adäquate Herausforderungen, kognitive, aber auch emotional. Und wenn Sie die Unterstützung, individuelle, adaptive Unterstützung Ihrer Bezugsperson erleben.
Die Leopoldina empfiehlt ja Selbstregulationskompetenzen als Leitperspektive im deutschen Bildungssystem. Sie haben es gerade schon angerissen, aber was genau konkret meinen Sie damit?
Ja, also letzten Endes die gute Nachricht ist, wissenschaftliche Studien zeigen, dass über eine Förderung der Selbstregulationsfähigkeiten tatsächlich relativ viele Outcomes, Kriterien positiv beeinflusst werden. Also wir können unseren Kindern helfen, erfolgreich zu lernen, gesund zu leben und hohes Wohlbefinden auszubilden. Die schlechte Nachricht ist, es gibt nicht den einen Schalter für Selbstregulation und Kompetenz, den man einfach umlegen kann und dann läuft alles. Das wäre natürlich ein völlig irreführendes Versprechen, sondern man braucht einen breiten Ansatz. Das heißt, einen Ansatz, der wirklich die unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems durchdringt, der ein breites Spektrum auch von Interventions- und Präventionsmaßnahmen einbezieht. Und weil es eben dieses breiten Ansatzes bedarf, sagen wir brauchen Selbstregulation als eine Leitperspektive im Bildungssystem. Wir brauchen da nicht irgendwie ein, zwei kleine Aktionen, sondern das muss immer mitlaufen.
Das war Ulrich Trautwein, Professor für empirische Bildungsforschung an der Uni Tübingen. Und mit ihm habe ich über eine Stellungnahme der Leopoldina gesprochen. Die Wissenschaftsakademie empfiehlt, Selbstregulationskompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.
Gerade haben wir schon im Interview mit Professor Trautwein gehört, warum Selbstregulation nach Meinung der Leopoldina eine größere Rolle im deutschen Bildungssystem spielen sollte und warum sie so wichtig für Kinder ist. Als Reaktion auf diese Stellungnahme der Leopoldina kamen heute schon erste Forderungen. Da heißt es zum Beispiel bei der Stiftung Kinder forschen, dass mehr MINT-Bildung die Ausbildung von Selbstregulation fördert. Aber die große Frage bleibt, wie kann man Kindern Selbstregulation im Alltag beibringen. Afanasia Zwick berichtet.
Warten, wenn die Schaukel besetzt ist. Nicht hauen, obwohl man wütend ist. Es gibt unzählige Situationen auf Spielplätzen, in denen Kinder lernen, ihre Impulse zu kontrollieren. Werden sie doch von Emotionen wie überschwänglicher Freude oder Frust ergriffen, brauchen sie Erwachsene zur sogenannten Koregulation. Berührung, Erklärung und Regeln sind dann gefragt, sagt der Frankfurter Kinderarzt Ulrich Fuchs.
Kinder zwischen 2 und 4 sind so wie Flipperkugeln im sozialen Raum. Die knallen überall mal gegen, damit diese Regeln überhaupt auftauchen. Und wenn man auf dieses Verhalten nicht reagieren würde, kann auch keine Regel erlernt werden. Dann rollt die Kugel frei im Raum und meiner Meinung nach braucht man halt eben einen Input, dass ein Regelkanon vermittelt wird, dass es eine gewisse Verhaltenserwartung gibt.
Wo liegt die Toleranzgrenze der Eltern? Was ist gesellschaftlich anerkannt? All das müssen Kinder wiederholt über Monate erfahren, um es zu akzeptieren. Stockt diese Entwicklung, wächst meist der Leidensdruck der Eltern, sagt Ulrich Fuchs. Ein Warnsignal, auf das Kinderärzte bei den Früherkennungsuntersuchungen achten.
Man muss sagen, dass so Kinder, die so früh auffällig werden, schon auch in der Zukunft Probleme haben können, eben ihre Emotionen zu regulieren. Und das heißt meistens eben ein eigenes Bedürfnis zurückzuschieben. Das ist sozusagen im Sinne einer Selbstregulation eine Kompetenz.
Die Palette vor allem kognitiver Kompetenzen wird in der Schule erweitert. Konzentration, Eigenmotivation und planerisches Denken sind ein Muss. Bestenfalls weiß die Lehrkraft, wie sie diese Fähigkeiten fördert. Aber, sagt der Pädagoge Kolja Spätmüller,
es ist tatsächlich so, dass es in meinem Studium keine Rolle als Fach gespielt hat oder auch nicht einen besonderen Schwerpunkt darauf gelegt wurde, dass ich mich selbst da reingearbeitet habe in das Thema.
Kolja Spätmüller hat Sportwissenschaften in Köln und in Heidelberg studiert. Seit seinem Master vor 10 Jahren leitet er für die Stadt Mannheim erlebnispädagogische Angebote an Schulen. Derzeit koordiniert er Fortbildungen für Kita- und Grundschulfachkräfte in dem Mannheimer Projekt Offensive Kindheit aktiv.
Es geht gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Es sind eher die Klassiker, die gute Lösungsansätze bieten. Also es sind Spiele wie Feuerwassersturm zum Beispiel, die Selbstregulationskompetenz fördern, weil ich immer wieder meine Bewegung abstoppen muss. Und das sind Dinge in so einem ganz einfachen Spielaufbau, wo Kinder ganz viel lernen können. Wie müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen? Welche Absprachen gelten? Wie müssen wir uns abstimmen?
Dass Kurse zur Selbstregulation weder an Berufs- noch an Fachhochschulen und Universitäten obligatorisch sind, vermisst auch Friederike Blume, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Bildungsforschung. Sie untersucht, woran Selbstregulationskompetenzen von Kindern gekoppelt sein können. Ein Ergebnis: an die Situation im Klassenzimmer.
Unsere Studie konnte zeigen, dass die Klassenführung, aber eben auch die emotionale Unterstützung der Lehrkräfte entscheidend dafür ist, wie gut Kinder sich in einer Unterrichtsstunde selbst regulieren können. Hier ist implizit der Appell, dass Unterrichtsqualität immer entscheidend ist in jeder einzelnen Unterrichtsstunde.
Je weniger Lehrkräfte Regeln verdeutlichen und Konsequenzen umsetzen, umso unkontrollierter die Klasse, erklärt Friederike Blume die Erkenntnisse der sogenannten Designstudie. Eine optimale Unterstützung sei etwa, die innere Stimme der Kinder auszubilden.
Dass die Kinder ein Aufgabenblatt bekommen und die Lehrkraft würde sagen, okay, als erstes lese ich mir die Aufgabe aufmerksam durch. Als zweites identifiziere ich das Ziel. Also diese Selbstinstruktion macht die Lehrkraft zunächst einmal selbst. Und dann Schritt für Schritt wird das Kind daran herangeführt, sich diese Instruktion zunächst auch laut selbst zu geben und dann wird diese Stimme immer leiser, bis es eben irgendwann zu der inneren Stimme geworden ist.
Auch bei Mensch ärgere dich nicht oder beim Betrachten von Bimmelbüchern trainieren Kinder wie Erwachsene Selbstregulation. Die Methoden seien zahlreich, sagt die Forscherin Friederike Blume. Das Problem liege vielmehr in der Erhebung wissenschaftlicher Daten.
In Deutschland haben wir die Aufgabe, Programme, die es gibt, die die Selbstregulation von Kindern fördern sollen, dass wir in der Forschung diese evaluieren und eben sehen, was wirkt wirklich, sodass wir dann noch konkretere Empfehlungen geben können, wie Selbstregulation im Klassenzimmer, aber auch in der Schule insgesamt gefördert werden kann.
Die Musikschulen in Deutschland, die stecken gerade in einem massiven Wandel. Grund ist ein Urteil des Bundessozialgerichtes. Die Richter haben entschieden, dass Dozenten, die bislang als Honorarkräfte an den Musikschulen arbeiten, sozial besser abgesichert werden sollen. Der Verband Deutscher Musikschulen empfiehlt seinen Mitgliedern deshalb, die Schulen sollen auf Beschäftigung von Honorarkräften verzichten und die Arbeitsverträge in Festanstellungen umwandeln. Thomas Carlos hat sich bei der Musikschule in Meerbusch in Nordrhein-Westfalen umgehört und nachgefragt, was das für sie bedeutet.
Anfang des Sommers haben die Musikschulen im Rheinkreis Neuss ein Konzert gegeben. 60 Nachwuchstalente aus Dormagen, Grevenbruch, Neuss und Meerbusch zeigten dem Publikum, was Musikschulen leisten können. Dass die jungen Musiker dazu in der Lage sind, haben sie nicht zuletzt den Lehrkräften in den Musikschulen zu verdanken. Und da ist die Meerbuscher Musikschule sehr gut aufgestellt, sagt Leiterin Anna Burbulla.
Ich denke, wir haben einen sehr guten Kollegiumsstamm, einfach weil wir ein sehr breites Fächerangebot auch haben. Wir sind eine sehr aktive Musikschule, denke ich. Auch durch die Kooperation mit den Schulen, mit den Grundschulen haben wir eine gute Nachfrage.
An ihrer Musikschule waren bis Ende vergangenen Jahres 13 Lehrkräfte auf Honorarbasis angestellt. Das ist etwa ein Drittel aller Dozenten. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichtes hat die Stadt sehr schnell reagiert. Alle Verträge wurden auf sozialversicherungspflichtige Festanstellungen umgestellt. Dafür musste die Stadt natürlich auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, sagt Kulturdezernent Peter Anacker.
Man muss natürlich sagen, Musikschule, das dürfte ja bekannt sein, ist eine freiwillige Leistung der Kommune. Deswegen stehen wir immer so ein Stück weit auch unter Beobachtung. Wie sieht es aus mit den Finanzen? Und sind natürlich generell gehalten, möglichst effektiv und effizient mit dem Geld umzugehen.
Deshalb war nun eine Gebührenerhöhung unumgänglich. Allerdings zum ersten Mal seit fast 7 Jahren, so Kulturdezernent Anacker.
Wir sind defizitär in der Musikschule. Das versuchen wir zu verändern. Wir haben seit 2018 die Gebühren nicht mehr angehoben. Für dieses Jahr haben wir das gemacht, um 20% immerhin. Haben aber auch konstatieren können, dass es bis dato keine Abmeldungen deswegen gegeben hat, sondern die Eltern sind frühzeitig informiert worden. Und es gibt eine große Akzeptanz an der Stelle, weil die Leistung eben gerne in Anspruch genommen wird.
Das Spektrum der Meerbuscher Musikschule ist ziemlich groß. Die Schülerinnen und Schüler können fast alle Instrumente lernen. Es gibt aber auch Blasorchester und Streichorchester und dazu Rock- und Jazzbands. Die meisten Honorarkräfte haben das Angebot zur Festanstellung gerne angenommen, sagt Michael Krones. Er ist als Leiter der Kulturverwaltung bei der Stadt Meerbusch für die Musikschule zuständig.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Ja, zum Beispiel, dass ich als Honorarlehrkraft, wenn ich krank bin oder in Urlaub bin, dass ich kein Geld verdiene. Es ist einfach so. Ne? Die Durchbezahlung ist natürlich eine ganz wichtige Sache.
Und nicht nur finanziell lohnt sich die Festanstellung für die Musikschullehrerinnen und Lehrer, weiß deren Chefin Anna Bobula. Das Ganze hat auch eine psychologische Komponente.
Das Gefühl, dass sie sich selber wertgeschätzt fühlen, mehr diese Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Die Meerbuscher Musikschule war eine der ersten, die das Urteil des Bundessozialgerichtes in die Praxis umgesetzt hat. Viele Musikschulen in NRW haben inzwischen nachgezogen, zum Beispiel die in Werl im Kreis Soest, Steinfurt im Münsterland und in Neuss.
Über den Dauerbrenner Fachkräftemangel, da sprechen wir bei Campus und Karriere ja schon seit langer Zeit. Und den gibt's nicht nur in der Pflege oder in den MINT-Berufen, sondern auch in der Forstwirtschaft. In deutschen Wäldern laufen nicht nur schöne Rehe, ihnen geht's wegen des Klimawandels oft auch schlecht. Deswegen wachsen die Aufgaben für die Förster. Aber es gibt viel zu wenig von ihnen. Doch dass es auch anders gehen kann, das zeigt ein Beispiel aus Dortmund. Franz Altrogge stellt uns einen Förster vor, der erst 23 Jahre alt ist und vor kurzem in den Beruf gestartet ist.
Wir stapfen etwas abseits durch ein Fichtenfeld. Ein ehemaliges, denn hier stehen und liegen nur noch kaputte Stämme. Die Szene könnte aus einem düsteren Film stammen und Plätze wie diesen gibt es in Deutschland gerade tausendfach. Hier hat der Borkenkäfer gewütet und Förster Nils Johansen kann das an jedem einzelnen vertrockneten Stück Rinde sehen.
Man sieht ganz deutlich diese Fraßgänge der Borkenkäfer innerhalb der Rinde. So sieht das bei jedem einzelnen Baum aus. Die Fichten haben seit 2018, wo dieser extreme Dürresommer war, extrem gelitten. Die Fichten hatten einfach wenig Wasser, konnten kein Harz mehr bilden. Die Borkenkäfer konnten sich super vermehren in dieser Hitze, haben sich in den Baum eingebohrt. Und die Fichte konnte einfach gar kein Wasser mehr von den Wurzeln in die Krone transportieren. Und somit kann auch keine Photosynthese mehr in so einem Baum geschehen und der Baum stirbt ab.
Manche Bäume liegen, andere stehen und einige hängen schräg in der Luft, verkantet an anderen. Solche Querfeldeingänge sind nichts für Spaziergänger. Seitens der Waldbesitzer sind sie nicht erwünscht oder erlaubt. Und auch der junge Förster rät dringend ab.
Selbstverständlich ist das gefährlich. Natürlich für Waldbesucher, die ja die Wälder auch so betreten dürfen, ist es nicht zu empfehlen, solche Bestände zu betreten. Und das Betreten des Waldes geschieht nun mal auf eigenes Risiko.
Der Eindruck von Zerstörung und Endzeitstimmung ist aber nur vordergründig. Revierförster Nils Johansen ist hier noch nicht einmal ein Jahr im Amt. Er denkt aber in Jahrzehnten. Für ihn ist das Jetzt eben nur jetzt. Nur ein Moment eines größeren Kreislaufs und kein Grund für depressive Bilder.
Ich würde sagen, das Glas ist halb voll. Also es ist immer wieder auch eine Chance. Wir sehen im Hintergrund noch lebendige Fichten, die noch grün sind. Der Borkenkäfer hat hier zugeschlagen, die Fichten sind abgestorben. Das Holz, was jetzt hier geerntet wurde, was man hier überliegen sieht, das geht jetzt ins Spanholz, wird also noch verwendet, wird noch Spanplatten daraus hergestellt für die Möbelindustrie, für weiteres. Und dann fangen wir wieder an, hier neuen Wald aufzubauen für die Zukunft.
Was er meint, zeigt er an einer kleinen Lichtung ein paar Schritte weiter und anderthalb Jahre weiter. Hier steht der Wald der Zukunft im Prinzip schon, auch wenn es nur nach ein paar dünnen Stecklingen aussieht. Bessere Zweige halt, vielleicht ein oder anderthalb Meter hoch.
Das heißt, wir haben die Eiche hier, wir haben aber auch Nadelholz, die Kiefer hier. Wir haben hier die Esskastanie, wir haben hier die Winterlinde, wir haben hier die Stieleiche. Also ein ganz breites Spektrum an Baumarten, einfach um das Risiko ein bisschen zu streuen. Und ich sag mal so, in den nächsten 15 bis 20 Jahren kann man dann hier schon so einen richtigen Jungbestand mit 3 bis 5 Metern Höhe erkennen.
Während andere mit 23 Grad ihr erstes Studium abbrechen, sich über ihre Meister ärgern oder auf der ganzen Welt feiern gehen, ist Nils Johansen als Revierförster für die Wälder von Dortmund und Schwerte verantwortlich. Irgendwie hat es für ihn einfach gepasst.
Ich habe einen Traumjob, ich bin immer an der frischen Luft. Ich sehe, wie die Natur sich entwickelt. Ich pflanze hier etwas und bereite für die nächste Generation was vor und kann dann irgendwann sehen, die Bäume habe ich mal gepflanzt und jetzt ist ein richtiger Waldbestand draus geworden. Ich wollte immer draußen arbeiten, dann wollte ich immer viel mit Holz machen. Auf die Idee bin ich gekommen durch einen Tipp von einem Bekannten, der gesagt hat, hier in meinem Ort wohnt ein Förster. Und dann habe ich den einfach mal angerufen und habe dann 2013 mein erstes Schulpraktikum bei ihm gemacht.
2013, schnell gerechnet heißt das, da hat der 12-jährige Nils seine Laufbahn schon begonnen.
Und das hat mir so gut gefallen, dass ich die darauffolgenden Praktika in der Schule oder auch im Studium dann später immer wieder bei ihm gemacht habe und gesagt habe, irgendwann werde ich mal Förster. Und als ich dann aus der Schule raus war, das Abitur erledigt hatte, da habe ich gesagt, jetzt studiere ich Forstwirtschaft. Und wie der Zufall es will, war dann genau als ich fertig geworden bin hier die Stelle ausgeschrieben und frei. Und jetzt bin ich hier in meinem damaligen Praktikumsrevier der Chef im Ring.
Für den Bereich Dortmund hat die Stadt eigene Förster. Da muss der junge Mann im Prinzip nur darauf achten. In Schwerte muss er die Wälder pflegen, nach Unwetter neue Wege anlegen lassen, sich mit illegalem Müll herumplagen oder mit den berühmten Kreidestrichen sagen, welche Bäume zu fallen haben.
Und hier habe ich jetzt ein paar Bäume ausgezeichnet, die wir jetzt mit Hilfe der Holzerntemaschine hier rausernten, die dann auch wieder in die Verwertung gehen. Und somit haben die anderen Bäume ein bisschen mehr Platz in der Krone, können größere Krone ausbilden, mehr Photosynthese betreiben, haben ein größeres Wurzelwachstum und somit stabilisiert sich der Bestand und der Bestand ist einfach nicht mehr so anfällig gegenüber irgendwelchen Extremwetterereignissen.
Nils Johansson hat sich vorgenommen, hier am Rande des Ruhrgebiets zu bleiben. Auch die von ihm gepflanzten Bäume will er wachsen sehen.
Ich bin Ur-Dortmunder, komme aus Dortmund und freue mich jetzt hier auch den Wald, den ich schon immer gekannt habe, weiterzuentwickeln und auch in 20 Jahren hier noch Ansprechpartner für die Waldbesitzer vor Ort zu sein.
Und für heute war es das bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungluth. Schön, dass Sie zugehört haben.